ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Dani Paton bei uns in SWR 1, Leute. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen zurück. Danke für die Einladung.
Sie sind Diplom-Ökonomin und haben das unabhängige Finanzportal Geldfrau, Frauen können Finanzen gegründet. Waren lange Wirtschaftsjournalistin. Was war denn der Grund, dass Sie dann irgendwann gesagt haben, so, jetzt mache ich mich mal mit dem Thema Finanzen selbstständig?
Oh, es war im Grunde, das Wichtigste war eigentlich Frust. Ich war ja Wirtschaftsjournalistin, habe ganz viel für den NDR, für NDR Info über Banken, über Ursachen von Finanzkrisen geschrieben, Verbraucherschutz, und habe gemerkt, dass ich mit meiner Berichterstattung, die teilweise investigativ war, im Grunde nichts verändern kann. Bei den Banken hat sich nach der Finanzkrise nicht groß etwas verändert. Und das hat mich tatsächlich sehr frustriert. Und dann kam noch die Zeit dazu, dass Journalistinnen und Journalisten damals entlassen wurden. Stellen wurden abgebaut. Es hatte so den Eindruck, Journalismus braucht niemand. Wer zahlt noch für den Journalismus? Da dachte ich mir, ich will das alles nicht mehr. Das guckt zu sehr in mich rein. Das ist zu negativ. Ich will was Positives machen. Und deswegen bin ich Finanzcoach geworden dann letzten Endes.
Ja, und da bieten Sie jetzt Online-Kurse an, speziell für Frauen. Das heißt, Männer können besser mit Geld umgehen?
Nein, auf keinen Fall. Nein. Männer haben durch die Sozialisation, durch die gesellschaftlichen Gesetze und das gesellschaftliche Klima bessere Voraussetzungen, Startvoraussetzungen, und Frauen nicht. Frauen sind eher ein bisschen abgehängt, was das Finanzielle betrifft, und wurden ja über Gesetze jahrzehntelang, jahrhundertelang finanziell entmündigt. Und ich hole das mit Frauen auf. Also ich setze sie quasi ein bisschen auf die Überholspur und zeige ihnen, wie sie selbstbestimmt und vor allen Dingen selbst ermächtigt sich um ihr Geld kümmern können. Männer können nicht besser mit Geld umgehen, auf keinen Fall. Die sind einfach selbstbewusster damit, aber sie können es nicht besser.
Wo im Alltag stellen Sie denn fest, dass dieses Thema Frauen und Finanzen immer noch vorurteilsbehaftet ist? Das sagen Sie.
Eigentlich ständig. Frauen verdienen ja weniger für den gleichen Job. Also wir haben ja Gender Pay Gap. Selbst wenn unser Bundeskanzler darüber spricht, wie Alleinerziehende, es geht jetzt um den Unterhaltsvorschuss ganz konkret, dass Frauen, wenn sie dann eben den Unterhaltsvorschuss beantragen und bekommen, dass sie doch dann bitte mehr arbeiten gehen können. Das zeigt einfach, dass gerade Mütter und Frauen in der Gesellschaft doch eher abgewertet werden. Und das ist für mich, da zeigt es sich allein bei solchen gesellschaftlichen Diskussionen, zeigt es sich schon. Und dass natürlich Frauen, wie automatisiert, wenn sie Mütter werden, in Teilzeit gehen, dass sie weniger Ressourcen haben, dass sie in wenigen politischen
die Rente.
Ja. Ämtern sitzen, dass sie viel niedrigere Renten bekommen. Also da gibt es ganz viele Alltagserscheinungen, oder so wie unser Leben eben ist, dass ich an jedem ansetzen kann mit dem Hebel. Frauen und Finanzen sind für Frauen so ein wichtiges Thema, auch für die Gesellschaft, für Familien, für Beziehungen. Es spiegelt sich ja überall.
Ein Hebel ist ja oft Motivation, Anreize zu schaffen. Mhm. Wie sehen denn Ihre Anreize aus, dass Sie sagen, naja, sich mit Vermögensaufbau, mit Vorsorge, mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen, das kann auch Spaß machen?
Es macht deswegen Spaß, weil es Eigenfürsorge ist. Wenn wir uns um unser Geld kümmern, kümmern wir uns immer um uns. Und wir lernen, die Dinge zu verstehen. Unser Leben durchzieht ja die Wirtschaft, durchzieht Geld. Wenn wir das besser verstehen, dann können wir es besser kontrollieren. Dann fühlen wir uns sicherer. Dann fühlen wir uns selbstbestimmter. Und was macht mehr Spaß, als Dinge zu verstehen und dann die Dinge auch gestalten zu können? Erst wenn wir in einer kontrollierten, gestaltenden Position sind, dann macht das Leben doch richtig Spaß, dann empfinden wir eine Leichtigkeit und eine Lebensfreude.
Frauen können Finanzen, das sagt Dani Paton bei uns in SWR 1, Leute. Sie sind Ökonomin und selbstständig als Finanzcoachin. Gibt es denn so diesen Anfängertipp Nummer 1 für den Umgang mit Finanzen?
Gibt es, rede mehr über Geld. Denke über Geld nach, denn wenn wir über Geld reden, mit der Freundin, mit der Kollegin, mit dem Kollegen, natürlich mit dem Partner, der Partnerin, dann fangen wir an, über Geld zu denken. Und wenn wir anfangen, über Geld zu denken, also über Ausgaben oder was wir vielleicht gerne an Einkommen haben möchten, dann fangen wir auch an, über uns nachzudenken, über unsere Wünsche. Und deshalb mein Wunsch für alle, die zuhören, reden Sie mehr über Geld, sprechen Sie über das, was Sie bewegt, was Sie für Forderungen haben, was Sie für Wünsche haben, denken Sie drüber nach. Das ist eigentlich der allergrößte Tipp, weil wir so wenig auch in der Gesellschaft über Geld sprechen.
Ich wollte gerade sagen, da fängt es ja bei uns in Deutschland schon wirklich an. Also in Deutschland speziell scheint das ein Tabuthema zu sein, offen über Geld zu reden.
Warum? Ja, genau. Das habe ich mich auch wirklich schon so oft gefragt. Ich denke, es ist eine Mischung aus kirchlichen, religiösen Einflüssen, früheren gesetzlichen Vorgaben und dann so einer gesellschaftlichen Stimmung, dass sich die Reichen doch eher absetzen, also die Feudalherren, diese Gesellschaft, und nach unten ertreten und das Volk soll möglichst kein Geld haben. Denn wer Geld hat, kann sein Leben gestalten. Und das war in früheren Jahrhunderten ja nicht vorgesehen. Die arbeitende Masse soll stillhalten, soll arbeiten und Reichtum für die Oberen schaffen. Deswegen glaube ich auch, sind solche Sprüche, Geld hat man, über Geld spricht man nicht. Und das ist nämlich genau so ein bremsendes Ding. Wenn ich aber nicht über Geld spreche, dann kann ich meine Situation finanziell auch nicht verändern.
Ja, und dann haben Sie noch ein anderes Credo, nämlich Struktur, Klarheit, Umsetzung. Vielleicht können Sie das mal erklären.
Ja, also das Wichtigste im Grunde, was viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, ist, dass wenn wir über Finanzen sprechen, über Ausgabeverhalten, über Budgets, dass wir hauptsächlich über auch Strukturen sprechen. Also wir ziehen in meinen Online-Kursen oder auch in den Coachings, ziehe ich wirklich Strukturen in die Finanzen ein. Also, dass wir gucken, welche Ausgaben haben wir, welche Einnahmen haben wir. Also, dass wir unsere Zahlen kennen. Das ist wirklich das allererste Wichtigste, dass wir alle Zahlen kennen. Dann, dass wir Sicherheitsrücklagen haben, dass wir zusätzliche Sicherheitsrücklagen haben für vielleicht Hobbys, für schwierige Ausgaben, für Ausgaben für Kinder oder Eltern, die wir haben. Und dann erst wir zum Vermögensaufbau kommen. Und wenn wir das so sauber strukturiert haben, dann kommen wir auch nicht mehr in Probleme mit unserem Geld. Und das ist eben die Struktur, die Klarheit bringt und uns dann handeln lässt.
Wenn wir da bei dem Grundsätzlichen bleiben, wie ist es mit eigenem Konto, Gemeinschaftskonto, solche Dinge?
Also wenn wir Single sind, ist das leicht kein gesagt, Problem. Ja. Da haben wir ja jeder ein Konto und im besten Fall noch ein Depot für den Vermögensaufbau. In Beziehungen bei Paaren oder auch wenn wir verheiratet sind, dann kippt das manchmal so, wir haben nur noch ein Gemeinschaftskonto. Ich bin auch ein Fan vom Gemeinschaftskonto, definitiv, aber ich bin kein Fan davon, dass Frauen kein eigenes Konto haben und auch Männer nicht. Also in Beziehungen bitte behalten Sie immer Ihre eigenen Konten und auch eigene Rücklagen und das Gemeinschaftskonto mit Gemeinschaftsrücklagen. Warum das so wichtig ist? Weil wir nur, wenn wir Geld in der eigenen Verfügungsmacht haben, können wir uns eventuell aus schwierigen Beziehungen, vielleicht auch gewalttätigen Beziehungen befreien. Wenn wir kein Geld in der eigenen Verfügungsmacht haben, können wir keine Anwältin bezahlen.
Schafft Abhängigkeiten.
Absolut. Dann sind wir abhängig. Wir sind wirklich finanziell abhängig und können nicht mehr so agieren, wie wir das möchten. Deshalb bitte immer ein eigenes Konto haben. Das hat nichts mit Misstrauen zu tun, sondern das ist immer im Sinne der Eigenfürsorge.
Finanzcoachin Dani Partum bei uns in SWR1, Leute. Sie haben 10 Go's und No-Go's zusammengefasst, die beim Geld zählen. Was ist denn da ganz besonders wichtig?
Oh, das so als rauszugreifen, das ist gar nicht so leicht, weil ich finde die alle extrem wichtig. Was ich aber in meinen Coachings oder auch wenn ich über Geld spreche, die meiste Frage, die ich bekomme, wo fange ich denn an?
Ja.
Und das ist, denke ich, der wichtigste Tipp. Wo fange ich an? Ich fange da an, wo ich stehe. Wenn ich ein finanzielles Problem habe, dann fange ich da an, da mal drauf zu gucken. Und ansonsten beschäftige ich mich mit meinen Zahlen. Das Wichtigste, was wir brauchen, um unsere Finanzen und unser Leben zu gestalten, ist, dass wir einfach mal wissen, wo geben wir eigentlich unser Geld aus? Wo fließt das hin? Wie viel kriegen wir für unsere Arbeit? Und dann geben wir das Geld auch gemäß unseren Prioritäten aus. Was denken wir eigentlich über Geld? Wie bin ich mit Geld sozialisiert worden? Also diese Frage ist auch, finde ich, super interessant und super, super wichtig. Wenn wir gut mit Geld sein möchten, dann ist es ganz zwingend wichtig, in unsere Geldbiografie zu gucken, so wie unsere Eltern mit Geld umgegangen sind. Und das wäre das Erste, das richtige Go.
Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los. Ich fange da an, wo ich gerade bin.
Wobei für dieses Jetzt geht's los, es mag ja manche geben, die sagen, ach Mensch, jetzt, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, jetzt bin ich vielleicht zu alt, macht jetzt auch keinen Sinn.
Nein. Nein, das gibt es tatsächlich nicht. Selbst wenn Sie 80 sind, ist es super wichtig und auch ganz interessant zu wissen, wo stehe ich eigentlich mit meinen Finanzen? Gerade dann vielleicht, wenn ich in ein Altersheim gehen möchte, ist es super wichtig zu wissen, wie habe ich das auch mit meinem Erbe geregelt? Ja. Nein, wir sind weder zu jung, noch sind wir zu alt, uns mit unserem Geld zu beschäftigen. Denn ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, sich um Geld zu kümmern, ist sich um sich zu kümmern im Sinne der Eigenfürsorge. Und da sind wir nie zu alt oder zu jung.
Dann ist die große Frage, wie kann ich etwas absichern? Also wenn es dann irgendwann um Aktienmärkte geht, um ETFs, um die Finanzen, die vielleicht auch mit Risiko behaftet sind. Mhm. Wie kann man sich absichern?
Im Grunde, indem wir Struktur in unseren Finanzen haben, Rücklagen für die Alltäglichkeiten, Sicherheitspuffer, 3-Monats-Gehälter, das glaube ich, weiß man so mittlerweile, und andere Rücklagen für bestimmte Hobbys und so weiter. Das ist schon mal die Grundstruktur, bevor wir überhaupt in den Vermögensaufbau oder die Rente gehen. Und wenn wir dann zum Beispiel in Aktien-ETFs investieren, also das sind passiv gemanagte Fonds, da ist es wichtig, dass wir nicht in eine Nische investieren. Also zum Beispiel KI oder nur Technologie. Ich kenne auch einige, die investieren Aktien-ETFs nur in Technologiewerte. Das sind natürlich dann wenige Firmen, vielleicht 20, 30, 50. Wir brauchen ganz breit gestreute, große Aktien-ETFs mit tausenden Unternehmen drin. Und so kann ich mich absichern, durch Struktur und durch eine breite Streuung.
Und breite Streuung heißt dann auch bei solchen ETFs beispielsweise, dass man da nicht nur auf ein Land guckt, sondern dann auch auf Bereiche, die globaler das Thema Finanzen angehen, oder wie?
Also ich bin großer Fan davon, wirklich sich, wir nennen es marktbreit, aufzustellen. Also wir investieren in die Industrieländer und die Schwellenländer. Die Weltkarte ist ja aufgeteilt in Industrieländer, Schwellenländer und auch in Frontier Market, also in Grenzmärkte, die sich gerade noch entwickeln. Ja. Und wenn wir einen Vermögensaufbau von der Basis her machen, dann investieren wir bitte in die gesamte Welt, weil dann streuen wir dieses mögliche Verlustrisiko durch das Länderausfallen oder Kriege in Ländern sind oder dort vielleicht politische Umbrüche sind, dann schwächen wir das ab, weil wir auch in andere Länder investiert sind. Und ganz wichtig auch ist es, nicht nur in eine Anlageklasse zu investieren, also nicht nur in Aktien, ETFs zum Beispiel, sondern vielleicht auch sich mit Anleihen zu beschäftigen, Immobilien zu beschäftigen, mit Tagesgeld zu arbeiten. Das klingt natürlich, wenn Sie jetzt zuhören, dann brauche ich ja total viel Geld. Ja, natürlich, wenn wir in Immobilien investieren und in Aktien-ETFs, ja, da brauchen wir tatsächlich ein bisschen mehr Geld. Aber in Aktien-ETFs zu investieren, um ein Vermögen für die Rente aufzubauen, das können Sie schon mit 50 Euro anfangen. Da müssen Sie nicht viel Geld haben.
Also 50 Euro im Monat, die ich dann
investiere. Genau, investieren. Viele, viele Menschen sparen fantastisch. Ganz viele Frauen sparen unglaublich viel Geld. Aber der Schritt zum Investieren, den trauen sie sich dann noch nicht zu. Und also ich kann nur empfehlen, lernen Sie, wie investiere ich in Aktien-ETFs? Kaufen Sie sich mein Buch oder Stiftung Warentest hat tolle Bücher. Es gibt ganz tolle Bücher. Investieren, Gerd Kommer hat tolle Bücher geschrieben zu diesem Thema. Und dann der nächste Schritt ist wirklich zu sagen, ich gehe weg vom Sparen. Sparen ist gut, die Vorstufe. Und dann kommt Investieren. Und Investieren brauchen wir, um tatsächlich in der Rente nicht arm zu sein.
Wir sprechen über den klugen Umgang mit Geld, mit Dani Partum, Finanzcoaching. Und die S1-Hörerinnen und Hörer schalten sich auch ein. Ute Christ schreibt uns zum Beispiel, als wir vor mehr als 51 Jahren geheiratet haben, hat mein Mann entschieden, dass ab sofort nur noch ich mich um unsere Finanzen kümmere. Über diese Entscheidung bin ich heute noch begeistert. Mein Mann auch, schreibt Ute. Was sagen Sie?
Das ist sehr modern, sehr modernes Paar, vor 51 Jahren geheiratet, finde ich toll. Noch toller finde ich es, und ich könnte mir aber vorstellen, dass das bei Frau Christ und ihrem Mann so gewesen ist. Sie hat die Finanzen gemacht, deswegen wusste sie, was in der Familie los ist. Das finde ich sehr, sehr gut. Und sie hat mit Sicherheit ihrem Mann auch immer wieder Statusberichte gegeben. Ja. Denn ich bin eigentlich dafür, dass beide sich kümmern. Aber natürlich kann einer den Hut aufhaben oder einen Nähe. Aber dann bitte regelmäßig drüber sprechen und das gemeinsam machen und eben auch trotzdem getrennte Konten haben, getrennte Depots. Ich bin überhaupt keine Freundin von einem Gemeinschaftsdepot, getrennte Depots für jeden. Und dann kann das wunderbar funktionieren. Tolles Paar.
Von Altersarmut haben wir schon gehört, sind vor allem Frauen bedroht. Insofern ist eine rechtzeitige Vorsorge wichtig. Gibt es da so ein grundsätzliches Alter, was Sie empfehlen? Ab wann sollte man sich kümmern?
Sofort, wenn ich in den Beruf gehe, kümmere ich mich auch um meine Altersabsicherung. Ja, das scheint so als vielleicht 25-Jährige, 20-Jähriger absolut absurd, sich für 67 schon bereit zu machen. Aber wenn wir frühzeitig investieren, zum Beispiel mit 50 Euro im Monat, in einen komplett breit gestreuten All-Country-World-Aktien-ETF zu investieren, dann haben wir 40 Jahre, 45 Jahre vor uns Investmentzeitpunkt. Und dann haben wir natürlich Zinseszinseffekt. Wir können wirklich langfristig die Entwicklung der Wirtschaft mit antizipieren. Und deswegen so früh wie möglich. Wir können aber auch noch mit 40, 50 anfangen. Also ich habe zum Beispiel erst mit 45 strategisch angefangen, Vermögen aufzubauen, weil ich vorher ja auch, bevor ich mich beruflich so drastisch verändert habe, zum Finanzcoach geworden bin, sind meine Finanzen auch eher so nebenbei gelaufen, obwohl ich immer mein Geld in der Hand hatte. Aber Vermögensaufbau nicht so. Ich habe mit 45 strategisch angefangen zu investieren und das klappt wunderbar. Wir müssen uns aber verpflichten dazu. Wir müssen sagen, das ist wichtig in meinem Leben, dass ich am Lebensende auch genügend Geld habe. Das ist wichtig und das mache ich jetzt. Und das ist egal in welchem Alter. Auch wenn Sie 60 sind, können Sie noch ganz viel tun. Wir brauchen natürlich ein bisschen Zeit nach vorne, aber wir werden ja auch älter. Wir Frauen werden 80, 90, 95, die Männer über 70, weit über 70, auch Anfang 80. Also wir brauchen auch ein bisschen Geld.
Sie sprechen davon, strategisch zu investieren. Ja. Wie geht denn die richtige Strategie? Das ist ja die große Frage.
Ja, strategisch investieren heißt, dass ich wirklich mir bewusst mache, erstens, wie viel Geld brauche ich? Was fehlt mir? Wie groß ist meine Rentenlücke? Und wie will ich Vermögen aufbauen? Welche Vermögensklasse nehme ich? Ich bin jetzt fokussiert auf Aktien in Form von Aktien-ETFs. Oder möchte ich auch gerne noch eine Immobilie haben? Ich habe auch eine Immobilie zum Teil. Und strategisch ist, sich dann genau zu entscheiden, sich einen Plan zu machen, zu sagen, diese Zahl möchte ich gerne erreichen, dieses Vermögen brauche ich für meine Rente. Wie komme ich dahin? Mit welchem Risiko? Welche Absicherung brauche ich? Welche risikoreichen Anlagen, nämlich Aktien-ETF in meinem Fall, welche risikoarmen? Also dieses Strategische ist, dass wir bewusst entscheiden, wie hoch gehe ich ins Risiko für mich und wo ziehe ich noch so ein Airbag ein?
Nur wenn sich jemand nicht auskennt, dann ist ja überhaupt nicht abzusehen, was ist denn ein realistisches Ziel? Was kann denn ein realistisches Ziel innerhalb von 5 Jahren, innerhalb von 10 Jahren?
Für die Altersvorsorge denken wir nicht in 5 oder 10 Jahren. Da denken wir wirklich schon länger. Also zu investieren, das Geld, was wir investieren, sollen wir für 10 Jahre mindestens nicht brauchen müssen. Das ist der Punkt. Deswegen haben wir unsere Rücklagen auch. Wenn wir aber über Vermögensaufbau für die Rente sprechen, dann reden wir von Horizonten von 25, 30, 35 Jahren. Und bei ganz jungen Menschen natürlich noch viel länger. Und wir müssen uns beschäftigen. Das ist ja kein Wissen, dieses Finanzwissen, dieses wie lege ich mein Geld an. Das müssen wir lernen, das muss jeder von uns lernen. Und das ist aber keine Raketenwissenschaft. Also das kann Frau und Mann lernen, aber wir müssen uns hinsetzen. Wie wir unseren Beruf gelernt haben, so lernen wir Geldanlage.
Was war das Erste, worin Sie investiert haben, als Sie strategisch vorgegangen sind?
Oh, okay, als ich strategisch vorgegangen bin, habe ich tatsächlich Aktien-ETFs gekauft. Ja. Ich habe aber vorher schon mal investiert in Aktien. Das war nicht strategisch, das war emotional heraus. Mhm. Aber strategisch ist wirklich auch rational. Die Emotionen blenden wir dabei aus. In Aktien-ETFs, in einer ganz breit gestreuten Basis, Aktien, Welt, Industrieland und Schwellenland-ETF.
Und davor, da grinsen Sie jetzt gerade so, das ging dann vielleicht nicht so gut aus, ich weiß es nicht.
Nein, ich bin Mitte 50 und einige haben vielleicht eine Idee. Ja, die Telekom-Aktie, eine der Aktien schlechthin, habe ich ein bisschen zu einem überhöhten Preis gekauft. Aber das ist auch sowas, wenn wir in Aktien investieren, das ist eine der besten Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, nur wenn wir uns auskennen damit. Wir müssen deswegen keine Cracks sein, überhaupt nicht. Aber wir müssen die Basics können. Wie funktioniert Börse? Wie funktioniert die Wirtschaft? Wie agieren Unternehmen? Wie agieren die Großinvestorinnen, Versicherungen und so weiter? Und das kann man alles lernen. Das klingt vielleicht am Anfang viel, aber wir fangen ja auch klein an und arbeiten uns dann vor, indem wir auf unsere Finanzen gucken, dann alles hinbauen und dann gucken, okay, wie geht's jetzt weiter für mich?
Dani Partum ist bei uns Finanzcoaching in SWR1 Leute und es kommen viele Anmerkungen von den SWR1 Hörerinnen und Hörern rein. Horst aus Wiesloch zum Beispiel schreibt, ja, wie soll man denn als Person investieren, wenn das Geld nur zum aktuellen Leben reicht? Heute ist selbst eine Immobilie für viele nicht mehr zu finanzieren. Der Beitrag hilft nur denen, die schon genug haben. Was sagen Sie?
Ja, da hat er natürlich recht. Also um in Immobilien zu investieren, brauchen wir wirklich eine ganze Stange Geld. Und das ist mit kleineren Einkommen nicht zu machen. Da hat er absolut recht. Deswegen ist aber die Empfehlung, tatsächlich etwas für die Rente zu tun, weil wir haben alle eine Rentenlücke. Etwas für die Rente zu tun, deswegen nicht null, sondern dann gehen wir auf eine andere Anlageklasse. Und das sind tatsächlich Aktien in Form von Fonds, also in diesem Fall von Aktien-ETFs, weil sie günstig sind, weil sie gut nachvollziehbar sind. Und ja, kleine Einkommen, da gibt es so eine Grenze, wo wirklich alles Geld zum Leben verwendet wird. Und ich würde diesen Menschen empfehlen, gucken Sie unbedingt auf Ihre Einnahmenseite. Natürlich, die Ausgabenseite haben die meisten wirklich schon sehr gut im Griff. Trotzdem nochmal wirklich jede Ausgabe angucken. Aber bitte vor allen Dingen auf die Einnahmenseite gucken. Können Sie eine Fortbildung machen? Können Sie Ihr Einkommen erhöhen? Das ist etwas, wo wir häufig dann nicht drauf gucken. Da wirklich ganz bewusst hinschauen. Einkommen verhandeln, vielleicht den Beruf wechseln, vielleicht die Firma wechseln. Sich versuchen wirklich zu drehen und das nicht als gegeben hinzunehmen, sondern zu gucken, wie kann ich mein Einkommen gestalten, dass es mehr wird.
Wobei, das sagt sich natürlich so leicht. Und dann gibt es Lebenssituationen, also Frauen arbeiten kostenlos im Familienunternehmen mit, ohne Altersvorsorge und soziale Absicherung. Und pflegen dann vielleicht auch noch Schwiegereltern ohne Bezahlung. Also in solchen Situationen, wie kann man da vorgehen?
Sollte alles nicht sein. Ja. Also wenn ich als Frau gratis, ohne dass meine Erwerbstätigkeit entlohnt wird, mitarbeite, dann muss irgendwo das geregelt sein, dass ich auch Finanzen in meiner eigenen Einflussgröße, also dass sie auf meinem Konto auch sind. Ich halte das ist für mich eine Art von Ausbeutung, wenn ich gratis irgendwo mitarbeite. Wenn ich Eltern pflege, natürlich sind das schwierige Situationen, das bestreitet ja auch gar keiner. Der Umkehrschluss dann aber zu sagen, deswegen mache ich nichts und ich nehme meine Situation, wie sie ist, das halte ich für persönlich problematisch, weil es diesen Menschen ja später auch nicht besser geht. Deswegen, ich muss dann über Geld reden. Ich muss mit denen, für die ich arbeite, die mir aber nichts zahlen dafür, mit ihnen sprechen, damit ich auch ein gewisses finanzielle Ressourcen in meinem Leben habe.
Nur wenn es so lange ein Tabuthema war, dann ist es natürlich gar nicht einfach, so ein Gespräch zu beginnen. Welche
Absolut.
Empfehlung haben Sie da?
Ja. Sich selber, zuerst muss man das mit sich selber klar haben. Was will ich eigentlich im Leben? Wie stehe ich zu Geld? Und wie stehe ich auch in Bezug auf die andere Person? Was ist meine Arbeit wert? Auch für mich selber. Und dann tatsächlich das Gespräch suchen in einer ruhigen Umgebung, nicht im hektischen Alltag, sondern sagen, ich möchte mit dir etwas reden, was mir sehr wichtig ist, was mir persönlich wichtig ist. Und immer von den Gefühlen herkommen, immer von der eigenen Empfindung von dem, was ich darüber denke, mit dem anderen ins Gespräch kommen. Und zwar wirklich geplant. Nicht einfach so zwischendrin, zwischen allem, sondern geplant. Und dann auch eigene Forderungen stellen.
Na, wenn es zum Beispiel um das kostenlose Mitarbeiten geht, könnte man dann auch mit Zahlen kommen, dass jemand sich kundig
Natürlich.
Macht und sagt, also das wäre meine Arbeit wert, damit man auch eine Grundlage in der Hand hat.
Auf jeden Fall. Gucken, aufschreiben, wie viele Stunden arbeite ich eigentlich und dann das mit meinem früheren Gehalt, Stundenlohn entweder multiplizieren oder mindestens mit dem Mindestlohn oder einer bestimmten Betrag und das dem anderen präsentieren auf jeden Fall.
Sie sprechen von ökonomischer Gewalt. Wie kann denn ökonomische Gewalt aussehen?
Oh, das ist ein ganz großes Thema. Das ist zum Beispiel ein Bestandteil ökonomischer Gewalt. Wenn ich von meiner Frau oder auch von meinem Mann erwarte, dass er oder sie kostenlos für mich oder für die Eltern arbeitet und damit für sich abhängig wird. Diese Person wird abhängig von mir. Ökonomische Gewalt geht noch einen Tacken weiter. Das ist dann der Missbrauch. Das ist wenn ich ökonomisch abhängig bin von jemandem und derjenige missbraucht seine Dominanz. Beispiel, ein unterhaltsverpflichteter Vater droht der Mutter mit den Kindern weniger zu arbeiten, damit sie weniger Kindesunterhalt bekommt oder generell gar keinen Kindesunterhalt bezahlt. Weil das setzt sie in eine extreme Stresssituation, weil sie für die Kinder ja aufkommen muss finanziell, ja. Miete zahlen, Essen zahlen, ja, you name it.
Was kann sie tun?
In dem Falle sich mit ihm auseinandersetzen. Aber wenn er sich auf die Hinterbeine stellt und das direkt androht, kann man auch gewisse strafrechtliche Anzeigen machen. Das können die Frauen machen. Aber die sind natürlich auf die Loyalität meistens der Väter angewiesen, weil sie die Kinder nehmen.
Ja.
So, und dann sind wir schon wieder in einem Konflikt drin.
Ja.
Und das ist eine Form der ökonomischen Gewalt. Die Frau hat kaum Möglichkeiten rauszukommen. Dann geht sie zum Jugendamt, dann kriegt sie den Unterhaltsvorschuss. Aber eigentlich müsste der Mann das regeln und sagen, ich kann nicht mehr zahlen. Aber diese ökonomische Gewalt kriegt die Frau selten aufgelöst, weil er ja die Gewalt ausübt. Sie kann sich nur daraus lösen, indem sie sagt, okay, ich verdiene mein eigenes Geld und ich kriege das irgendwie hin, aber koppel mich von ihm ab. Aber das ist natürlich Deswegen sage ich auch immer, haben Sie bitte immer Ihren eigenen Job für Frauen oder auch für generell, dass Sie sich selber finanziell immer unterhalten können und Ihre Kinder auch mit, damit wir uns genau aus solchen Situationen herausbewegen können. Leider unterstützt die Gesellschaft in dieser Art der ökonomischen Gewalt die Frauen nicht, die Mütter nicht, sondern eher die Väter.
Eine Empfehlung kommt rein von Beate aus Walderstadt zum Thema Investieren. Und sie sagt also, bevor ich investiere, würde ich allen empfehlen, sich ein paar Grundkenntnisse anzueignen. Den Geldmarktzins und das KGV des Aktienmarktes. Außerdem, wie viel Risiko vertrage ich? Ich habe selbst den Crash im Jahr 2000 erlebt. Beate Wittmeier, viele Grüße aus Walderstadt. Ja, Dani Partum bei uns in SWR1, Leute. Also diese Sorge vor dem Crash, die ist bei ganz, ganz vielen zu spüren.
Ja.
Und die Sorge kann man wahrscheinlich auch nicht nehmen, oder?
Nein, die Sorge können wir gar nicht nehmen, denn der Aktienmarkt ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, also den politischen Einflüssen, den wirtschaftlichen, klimatischen Veränderungen. Und Crashs gehören tatsächlich dazu, genauso wie unsere Gesellschaften ja hoch und runter pendeln. Und den Crash planen wir im Grunde mit ein. Das ist der Punkt, den ich vorher schon mal gemacht habe und den auch die Hörerin gemacht hat. Ja, wir brauchen halt eine Absicherung. Wir brauchen Airbags. Wir müssen auch gucken, können wir diese Crashs aussitzen? Wie ist unsere Risikotoleranz? Wie ist unsere Risikotragfähigkeit finanzieller Art? Und welchen Zeithorizont haben wir? Deswegen, wenn wir in Aktien, ETFs oder auch Einzelaktien investieren, dann immer nur strategisch, ohne Emotionen und immer nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und immer abgesichert.
Lässt sich dann vielleicht eine Empfehlung aussprechen, zu sagen, ja, so viel in Anteil Aktien und dann Tagesgeld oder Festgeld, was womöglich sicherer ist als Anlage in so viel Prozent?
Da lässt sich leider keine Daumenregel geben, weil die einen fühlen sich, was man wirklich verstehen muss, wenn wir Vermögen aufbauen, wir begleiten es immer emotional. Das heißt, wir müssen auch emotional an dieses Risiko, dass die Aktienmärkte schwanken täglich. Da steht nie dieselbe Zahl da. Beim Tagesgeldkonto steht immer dieselbe Zahl da, bei den Aktienmärkten nicht. Das müssen wir emotional aushalten. Stichwort Angst. Wir wollen unser Geld nicht, dass es weniger wird. Das müssen wir aushalten. Und diese Emotionen, die müssen wir kontrollieren und lernen zu kontrollieren. Und im Crash geht natürlich alles nach unten. Und wir lernen, die Emotionen auszuhalten, weil wir wissen, statistisch gesehen, die Märkte steigen wieder. Was machen wir also eher in den Crash? Wir investieren im Crash und verkaufen auf keinen Fall. Aber das ist genau das, was die Hörerin auch anspricht, Finanzbildung. Wir machen uns vorher schlau und erst dann investieren wir. Und eine Daumenregel gibt es deshalb nicht. Ich kann nicht sagen, investiere halbe Sache risikoreich, halbe Sache risikoarm. Nein, die Hörerin möchte vielleicht 80% risikoreich investieren und kann es auch aushalten. Deswegen kann ich hier leider keine Daumenregel geben.
Ja, sie hat ja noch andere Stichworte genannt, nämlich Geldmarktzins und das KGV des Aktienmarktes. Vielleicht können wir das mal kurz erklären.
Das würde ich jetzt ungern erklären, weil das geht tatsächlich zu tief, weil das KGV des Aktienmarktes gibt es nicht.
Ja, es gibt
das Kursgewinnverhältnis gibt es bei Einzelaktien, gibt es auch bei Aktien-ETFs, aber da spielt es keine große Rolle. Bei Einzelaktien gibt es das, aber da muss man sich einfach ein bisschen mehr beschäftigen. Das sind so Kennzahlen, um herauszufinden, ist diese Aktie für mich interessant, um darin zu investieren? Ist sie günstig genug oder ist sie überteuert? Das drückt unter anderem das Kurs-Gewinn-Verhältnis aus. Und
kann man da sagen, hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis, also hohe Zahl steht wofür oder niedrige
Zahl? Dass sie teuer ist. Wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 10 ist oder um 10 herum, dann ist sie relativ gut gepreist. Heißt aber auch wieder nichts, denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis steht ja vor allen Dingen der Kurs vorne. Und wenn der Kurs niedrig ist, hat das ja auch eine Aussage. Denn wie bildet sich der Kurs durch Angebot und Nachfrage? Wenn Menschen den nicht kaufen, Finanzinvestorinnen, die Aktien nicht kaufen, hat das ja auch einen Grund. Also das KGV isoliert zu betrachten, bringt uns auch nichts. Wir müssen dann auch die Verschuldung kennen. Wir müssen die Gewinne kennen. Wir müssen den Markt drumherum kennen. Und das ist nämlich auch der Punkt, wenn wir in Einzelaktien investieren wollen, dann müssen wir viel mehr Wissen aufbauen, bevor wir investieren, als bei Aktien-ETFs. Da müssen wir die grundlegenden Dinge verstehen, wie ein Fonds funktioniert, wie die Börsen allgemein investieren und haben diesen ganzen emotionalen Stress auch des Auswahlverfahrens für die einzelnen Aktien, die drin sind, nicht und auch nicht die Bedrohung des Totalverlusts.
Es geht um den klugen Umgang mit Geld heute Vormittag mit Finanzcoachin Dani Partum. Christa Beuter schreibt uns, wie kommt man denn an ETFs online? Über einen Finanzdienstleister oder über eine Bank? Wie und wo genau bitte? Wichtige Frage.
Ja, nicht über einen Finanzdienstleister, sondern entweder über Ihre Bank im Online-Banking. Also das können Sie nur zu Hause machen, wie Sie jetzt vor dem Rechner auch sitzen. Oder gesessen haben, bei einem Broker. Ein Broker ist die Tür zur Börse, aber hat keine Bankdienstleistungen wie ein Girokonto oder dort können Sie auch keine Kredite aufnehmen. Also Onlinebank oder ein Broker. Und dann eröffnen Sie dort ein Depot. Das geht meistens mit Video-Ident oder manchmal auch mit anderen Sicherungsverfahren. Eröffnen wir ein Depot. Da müssen Sie verschiedene Fragen beantworten. Aber das ist relativ schnell gemacht. Sollte mindestens, manchmal geht es ganz schnell innerhalb von wenigen Minuten. Manchmal dauert es aber auch ein paar Tage. Und dann können Sie innerhalb des Depots aus dem Depot heraus, im Grunde vereinfacht gesprochen, ETFs, Anleihen, Aktien, alles Mögliche erwerben, was eben in Wertpapierform abgebildet ist. Und dazu brauchen Sie aber eine Kennnummer. Weil meistens, also jedes Wertpapier hat eine Kennnummer, eine Wertpapier-Kennnummer, ja. WKN abgekürzt. Und die sollten Sie kennen, weil die Fonds nicht immer so heißen oder abgebildet werden bei der Bank oder beim Broker, wie sie tatsächlich hinterlegt sind.
Okay, die Nummer ist ganz wichtig.
Die Nummer ist ganz wichtig, damit Sie auch wirklich das haben und bekommen, was Sie wollen.
Sicher auch noch eine wichtige Frage, die man ganz zu Anfang klären muss. Was ist denn die richtige Bank? Also wonach sollte ich die aussuchen? Da gibt es ja auch Unterschiede bei den Gebühren beispielsweise.
Ja, also bei den Online-Banken, wenn wir investieren, achten wir darauf, dass wir möglichst keine Depotgebühren bezahlen. Das ist aber jetzt mittlerweile fast überall so, dass keine Depotgebühren mehr bezahlt werden. Dass die Ausführungen, also pro Handel, pro Kauf von einem Anteil, wirklich niedrige Kosten hat. Möglichst 1 Euro roundabout, wenn nicht sogar weniger. Sparpläne werden meistens sogar gratis bespart werden können. Das ist der eine Punkt, die Kostenseite. Aber auch, wo ist der Sitz der Bank? Ich würde Europa, Deutschland vor allen Dingen bevorzugen, damit, wenn irgendwas schief geht, Sie auch in Ihrer Landessprache prozessieren können, im Zweifel gegen die Bank. Wichtig ist auch, wie die Bank kommuniziert mit Ihnen, ob Sie anrufen können. Das ist mir wichtig, dass ich dann noch mit jemandem sprechen kann. Ob das nur per E-Mail geht, die Kommunikation mit der Bank. Das sind so Kriterien, die ich abklopfen würde. Also Firmensitz, Kommunikation und die Kosten. Das wären so für mich die drei Hauptpunkte.
Bei den Kosten, ein wichtiger Punkt da, dann Abgeltungssteuer, Kapitalertragssteuer. Also der Staat verdient ja auch noch mit.
Gut,
also,
das ist dann die andere Schleife, die ist aber unabhängig von den Staaten. Ja, der Staat möchte immer gern was, zumindest von diesen Formen, also von Zinsen, von Aktien, von Aktien-ETFs, von Dividenden haben 25% Abgeltungssteuer oder Kapitalertragssteuer. Bei anderen will er nicht so viel haben, wenn wir eine Immobilie nach 10 Jahren verkaufen, will der Staat nichts von dem Gewinn haben. Auch wenn Sie Gold nach einem Jahr verkaufen, ist das auch kapitalertragssteuerfrei. Oder Kryptowährungen, Kryptogeld sind auch nach einem Jahr kapitalertragssteuerfrei. Also ja, den Staat muss man immer auch mit im Hinterkopf haben. Und das ist auch ein Punkt, worüber wir gesellschaftlich reden müssten. Können wir bitte, so wie das in den USA ist, ich bin kein Fan der USA, aber das machen sie gut, so ein Depot haben, wo wir die Wertpapiere, die in diesem Depot liegen, lassen wir wirklich steuerfrei, bis sie in der Auszahlungsphase sind. Das fände ich richtig gut. Das wäre wirklich mal ein guter Schritt. Das Aktiendepot, was jetzt kommen soll, das Altersvorsorgedepot, hat einige Züge davon, aber es ist noch nicht ganz so, wie ich mir das gerne wünschen würde.
Aber es gibt einen steuerfreien Betrag. Wie hoch ist der?
Ja, der liegt aktuell pro Mensch bei 1.000 Euro. Also erst ab dem 1.001. Euro, dieser wird besteuert.
Wir sprechen über den klugen Umgang mit Geld heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute mit Dani Partum. Vielleicht wollen wir einfach mal aufdröseln, Coaching und Beratung, wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Da kommen auch Fragen rein.
Oh ja, ein riesengroßer Unterschied. Beim Coaching begleite ich die Frauen zu einer eigenen Entscheidung. Das heißt, im Coaching mache ich keine Wissensvermittlung, sondern wir bearbeiten ihren Fall und gucken. Und sie guckt, wie sie mit meiner Hilfe zu einer für sich positiven Entscheidung kommt oder ihr Problem gelöst bekommt. Bei der Beratung ist es so, dass Beraterinnen und Berater, was ich übrigens jeder nennen darf, jeder kann sich Berater, Beraterin nennen und auch Finanzcoaching sind keine geschützten Bezeichnungen. Dort gehst du hin, wenn du ein Produkt haben möchtest, ein Finanzprodukt, eine Versicherung, Aktienfonds aktiv gemanagt. Berater verkaufen in der Regel keine ETFs, sondern aktiv gemanagte Fonds, weil die viel teurer sind im Unterhalt. Das heißt, die kriegen dann auch mehr Geld. Und was dahinter steht, hinter Beratung, sind meistens Provisionsverkäuferinnen und Verkäufer. Das heißt, die beraten sie nicht wirklich, sondern verkaufen ihnen das, was für die Berater in Anführungszeichen am meisten einbringt.
Okay, das muss man wissen dazu.
Das muss man wissen. Es gibt ganz wenige geschützte Berufsbezeichnungen mit Berater. Honorarfinanzanlagenberaterin zum Beispiel, das bin ich auch von der Ausbildung her, aber ich habe mich nicht zertifizieren lassen. Oder es gibt auch Honoraranlagenberater, Beraterin, so darf man sich auch nennen, aber nur mit Zulassung und nur mit der Berufsausbildung. Aber Berater, Vermögensberater an sich, darf sich jeder nennen.
Dein Ziel ist es, um das auch nochmal festzuhalten, wirklich der gleichberechtigte Umgang mit Geld in einer Partnerschaft.
Also genau.
Es geht nicht darum, sich gegeneinander auszuspielen.
Auf keinen Fall. Mein Angang ist, dass ich qualifiziere Frauen oder helfe ihnen dabei, wirklich für sich selbst finanziell selbstbestimmt und wirklich auch frei und organisatorisch zu sein. Und genauso sollten das aber auch Männer sein. Also jede Partei in einer Beziehung. Weil in einer Beziehung kommen ja zwei Menschen zusammen und bilden im besten Fall ein Team. Und viele Paare vermeiden und denken nicht daran, auch mal über finanzielle Ziele zu sprechen, über ihre eigenen Werte, was ist ihnen wichtig, was brauchen sie. Und dann vielleicht als Paar einen gemeinsamen Finanzwert zu entwickeln, gemeinsame Finanzziele. Wir sind nicht gegeneinander, sondern wir sind miteinander. Das verpassen viele Paare leider. Und wenn Frauen zu mir kommen, ich bin nun mal für Frauen, zu mir kommen im Übrigen aber auch Männer, das möchte ich auch mal klarstellen. Ja. Frauen kommen auch zu mir und wir arbeiten ihre Finanzen auf und gleich die Finanzen der Familie. Und ich hatte eine Hochschwangere mit Zwillingsschwangere Klientin bei mir, die wollte das vorher, bevor die Kinder kommen, geregelt haben, hat das mit ihrem Mann besprochen und die haben, bevor die Kinder kamen, ihre gesamte Finanzstruktur auf neue Füße gestellt, sodass sie ein gutes Gefühl hatte, jetzt in die Mutterschaft zu gehen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, dieses Thema zu besprechen. Wie machen wir das mit dem Geld, bevor die Kinder kommen?
Wie ist es denn? Sie haben ja da den Blick auf die unterschiedlichen Generationen. Hat sich das verändert, der Umgang mit Geld?
Ja, hat er sich verändert. In meiner Generation ist es immer noch eher so, da will ich nicht drüber reden, das ist unromantisch in einer Beziehung. Ist es nicht genau das Gegenteil, denn wir sichern uns gegenseitig ab, wenn wir über Geld sprechen. Die jüngeren Frauen sind tatsächlich offener, die sind da viel selbstbewusster. Die sagen, natürlich ist mein Thema, Geld ist wichtig, na logisch, womit zahle ich denn meine Miete, womit zahle ich meinen Urlaub, meine Kleidung, mein Essen? Mein Sport, natürlich. Und die Verschiebung ist da, aber auch den jungen Menschen hängt leider die Sozialisierung an, durch frühere Gesetzgebung, dass Frauen eben finanziell komplett entmündigt wurden. Das hängt ihnen auch noch an, durch die früheren Generationen hindurch, dass es ihnen eben doch noch nicht so zusteht. Oder dass sie noch komisch angeguckt werden, wenn sie sagen, hey, ich will Millionärin werden. Was, du? Bleib mal bei deinen Leisten, Mädchen.
Wobei es scheint ja so einen Trend zu geben, gerade in Sachen Möglichkeiten zum Informieren. Also es gibt so viele Podcasts inzwischen. Es gibt dieses Thema, was inzwischen in der Welt ist. Und das machen nicht nur Sie, sondern auch viele andere. Also die Aufmerksamkeit für dieses Thema scheint einfach immer größer zu werden.
Die Aufmerksamkeit ist riesig. Und das zeigt ja auch die E-Mails, die ins Studio gekommen sind. Es ist großartig, dass Sie mitgemacht haben und was geschrieben haben. Das Thema ist wichtig, weil wir unterschwellig natürlich auch merken, Finanzen sind wichtig für uns, weil wir damit unser Leben gestalten können. Und Geldanlage, wir alle haben eine Rentenlücke, also wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen. Deshalb ist es in aller Munde, aber was wichtig ist, dass wir die Emotionen rausnehmen. Sondern dass wir darauf gucken, was tut uns gut, was brauchen wir, wie sind die Ressourcen eigentlich finanziell verteilt und wo kommt ein Teil der Ressource zu uns Frauen, aber auch zu uns Männern und wie teilen wir das in Beziehungen fair auf? Wenn einer zu Hause bleibt und sich vor allen Dingen um die Kinder kümmert, dann muss der andere natürlich auch teilen. Alles andere ist irgendwie komplett schräg.
Dann vielen Dank erstmal für den Besuch heute Vormittag in SWR 1, Leute. Dalli Paten.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.